The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 22. September.
The lesson of Charlie's life is that you should never underestimate what one person can do with a good heart, a righteous cause, a cheerful spirit and the will to fight, fight, fight. Have to fight.
Es war weit nach Mitternacht unserer Zeit, als der amerikanische Präsident ans Mikrofon trat, um Charlie Kirk die letzte Ehre zu erweisen. Die Anhänger des rechtskonservativen Aktivisten und Trump-Vertrauten Charlie Kirk hatten sich im State Farm Stadium in Glendale, das liegt im Bundesstaat Arizona, versammelt. Über 70.000 Menschen ungefähr waren gekommen, der Eintritt war frei, Taschen mitzunehmen war verboten, alle Redner sprachen hinter schusssicherem Glas. Kirk war vor 2 Wochen erschossen worden, mit 31 Jahren. Der mutmaßliche Attentäter, ein 22-Jähriger aus Utah, er sitzt in Haft. Die politischen Verwerfungen, die das Ganze nach sich zieht, sind noch nicht absehbar. Für seine Gegner war Kirk ein gefährlicher Rechtspopulist. Er war der Gründer der mächtigen Jugendorganisation Turning Point USA. Die hatte ein Jahresbudget von ungefähr 80 Millionen Dollar und laut US Today, der Zeitung US Today, waren 250.000 Schüler als Mitglieder registriert. Ungefähr 450 Menschen arbeiten derzeit für Turning Point. Für seine Anhänger war Kirk schon zu Lebzeiten ein Held. Gestern Abend machten ihn seine Fans zum Märtyrer, der nur für Jesus gelebt haben soll, wie es gestern Abend oder heute Nacht hieß. Donald Trumps Sohn, der heißt Donald Trump Jr., heizte den Massen ein, eher wie auf einer Wahlveranstaltung.
Will you back down? Will you give up in fear? Good. If you're among the millions of people watching today, please see this and know you are not alone.
Sentimentale Einspieler vom Familienvater und Christenmensch Charlie Kirk wurden natürlich auch gezeigt.
So I go to college campuses and there's a lot of error. We're all sinners. We are all live in error. We as Christians are called to go into the public arena to correct error with truth. I'm far more interested in what God wants of me than what I want from God.
Es war eine große Show, ein Priester trat auf, Wegbegleiter, Freunde, Geschäftspartner von Kirk und viele aus der Medien- und aus der Politszene, Podcaster, Minister. Die Witwe Erika, die jetzt die Organisation Turning Point weiterführen wird, war ebenfalls am Rednerpult. Ihre Rede war sehr religiös aufgeladen und das war der emotionale Höhepunkt heute Nacht. Sie verzieh dem Attentäter.
Father, forgive them, for they not know what they do. That young man, I forgive him.
Trump war nicht ganz so großzügig. Er würde seinen Gegnern niemals verzeihen, sagte er.
And I don't want the best for them. I'm sorry. I am sorry, Erica. But now Erica can talk to me and the whole group, and maybe they can convince me that that's not right, but I can't stand my opponent.
Fazit: Diese Zusammenkunft war mehr eine Heerschau des konservativen, des rechtspopulistischen Amerika als eine Trauerfeier. Aus diesem Toten schöpft die Trump-Revolution neue Kraft. Vielleicht war Trump auch deshalb so aufgekratzt. Und dann sprach er, fast schon in einem politisch sakralen Akt, dem Toten die Unsterblichkeit aus.
He's bigger now than ever before and he's eternal. He's eternal.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der ehemalige Vizekanzler Sigmar Gabriel spricht mit Chelsea Speaker über die gehäuften russischen Flugobjekte über dem NATO-Gebiet.
Ich glaube, Wladimir Putin will uns einfach testen und gucken, wie wir so reagieren.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt, worauf Anleger an der Wall Street in dieser Woche auf jeden Fall achten sollten. Und dann reden wir über einen Formel-1-Weltmeister, der ergrünt ist, und Miley Cyrus macht ihrem Vater ein musikalisches Friedensangebot. Gestern wurde NATO-Alarm ausgelöst, und zwar durch eine russische Militärmaschine über der Ostsee. Ganz außerplanmäßig, unangekündigt, im NATO-Territorium. 2 Eurofighter der Luftwaffe in Rostock stiegen auf. Das Ganze reiht sich ein in doch mittlerweile verschiedenste Vorkommnisse dubioser Art. Nach den russischen Drohnen über Polen und Rumänien wurden am Wochenende russische Jets über Estland gemeldet. Sie flogen 12 Minuten über den NATO-Luftraum. Der Kreml dementierte zwar eine Verletzung des Luftraums, alles sei planmäßig, aber das sieht man ganz anders, sowohl in New York als auch in Brüssel im NATO-Hauptquartier. Heute wird das Thema vor dem UN-Sicherheitsrat behandelt. Meine Kollegin Chelsea Speaker spricht in der neuesten Ausgabe des World Briefings mit dem ehemaligen Außenminister Sigmar Gabriel über diese russischen Besuche am NATO-Himmel. Das war noch kurz vor den russischen Jets über Estland, und wie er denkt, dass man damit umgehen sollte.
Hallo Sigmar Gabriel.
Hallo Chelsea Speaker.
Herr Gabriel, russische Drohnen über Polen, Aufrüstung in Kaliningrad, gemeinsame Manöver mit Belarus, Cyberangriffe auf den Westen. Wie besorgt sind Sie persönlich momentan?
Mal abgesehen von den Drohnen hat es das andere ja alles vorher auch schon mal gegeben. Also es ist nicht die erste große Übung mit Weißrussland. Aber was eben erstaunlich ist, dass alles zusammen ungefähr zur gleichen Zeit stattfindet. Und dann wirklich diese unglaubliche Provokation mit Drohnen sehr weit in das Gebiet eines NATO-Staates einzufliegen. Das ist schon eine ziemliche Provokation. Und ich glaube, Wladimir Putin will uns einfach testen und gucken, wie wir so reagieren.
Haben wir den Test bestanden aus Ihrer Sicht, wenn das wirklich ein Test von Wladimir Putin ist, wie weit er gehen darf?
Wir haben relativ schnell reagiert, aber wenn man sagen würde, wir haben bestanden, hätten wir einfach mehr von den Dingern aus dem Himmel holen müssen. Das wäre sozusagen Test bestanden. Hier hat er sich wahrscheinlich darüber gefreut, dass alle aufgeregt, wie auf einer mexikanischen Hochzeit, wenn einer in die Luft schießt, durch die Gegend laufen und aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig über den Haufen rennen. Das macht ihm Spaß, wenn er uns so sozusagen in Angst und Schrecken versetzt. Ich glaube, richtig bestanden hätten wir den Test, wie gesagt, wenn wir einfach noch mehr von den Drohnen vom Himmel geholt hätten.
Und wir waren dazu nicht in der Lage, weil wir nicht stark genug aufgestellt sind an der Ostflanke der NATO?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin kein Experte für die Frage, wie viel Militär wir dort stehen haben. Es ist viel mehr als früher, aber solche Drohnenangriffe sind eben auch erstmal ein Überraschungsangriff. Insofern kann ich schon verstehen, warum das nicht sofort alles geklappt hat. Aber offenbar haben wir möglicherweise die falschen Systeme dort stehen. Wenn Sie mit einer Patriot, die ein paar Millionen Euro kostet, auf eine Drohne schießen, die, ich weiß nicht, ein paar tausend Euro kostet, dann ist das gewiss keine besonders kluge Maßnahme. Insofern wird die NATO ganz bestimmt entlang der Ostflanke nicht nur über die Anzahl von Waffensystemen reden, sondern auch über deren Qualität. Insofern sind solche Tests ja nicht nur für Wladimir Putin hilfreich, sondern für uns auch.
Ich bin gespannt zu sehen, was dabei rauskommt, wenn wir uns selbst testen sozusagen und sehen, wozu sind wir in der Lage, wenn es wirklich zum Ernstfall kommen sollte. Dann war das ernüchternd vielleicht, dass wir gerade mal ein paar der Drohnen vom Himmel geholt haben, wie Sie schon gesagt haben. Dann würde mich natürlich interessieren, was die Folgen davon sind. Was macht man jetzt, um sich da stärker aufzustellen, wenn wir jetzt noch nicht in der Lage gewesen sind?
Na, das, was schon begonnen hat, nämlich die Ostflanke der NATO deutlich kräftiger auszustatten mit nicht nur mit Technik, sondern auch mit Soldaten, mit der Luftwaffe, die aus den NATO-Staaten zur Verfügung gestellt wird. Das hat ja schon begonnen und das wird sicherlich nochmal deutlich fortgesetzt werden. Das gilt aber nicht nur für Polen, sondern das gilt zum Beispiel auch für die 3 baltischen Staaten.
Aber Sigmar Gabriel und Chelsea Speaker haben das Augenmerk auch noch auf den 2. Großkonflikt gelenkt, der die Welt und ja auch uns Europäern Atem hält, der Krieg in Gaza. Israel führt massive Angriffe auf Gaza-Stadt durch. Wir kennen die Bilder, schreckliche Bilder. Es soll viele Tote geben und auf jeden Fall erkennt man auf den Bildern unschwer das Elend der dortigen Menschen. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen nennt die Lage entsetzlich. Die G7-Staaten Großbritannien, Australien und Kanada erkennen jetzt Palästina künftig als Staat an. Der britische Premierminister Keir Starmer begründet das Ganze mit dem Zitat: Hoffnung auf Frieden für die Palästinenser und die Israelis. Naja, also von dieser Hoffnung spüre ich heute Morgen noch nicht viel. Sigmar Gabriel blickt ebenfalls sehr kritisch auf den israelischen Einsatz in Gaza. Hier ein weiterer Auszug aus dem Gespräch mit Chelsea.
Ich würde auch gerne einen Blick auf den Nahen Osten werfen, denn auch dort geht das Töten weiter. Gaza-Stadt steht unter schwerem Beschuss, obwohl eine 500.000 Palästinenser noch da sind, schätzungsweise. UN-Gremien sprechen von Völkermord und Hungersnot. Israel weist die Vorwürfe zurück und die EU droht mit Sanktionen. Wie ist Ihre Meinung zu den Geschehnissen dort momentan?
Also alles, was Israel da in den letzten Monaten gemacht hat, geht weit über die Verteidigung der Sicherheit der Israelis hinaus. Sie führen in Gaza einen völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Die Hamas ist eine schlimme Terrororganisation, die die eigene Zivilbevölkerung opfert in diesem Krieg. Insofern bietet die Hamas die palästinensischen Zivilisten der israelischen Armee ja geradezu an, indem sie sich in zivilen Bevölkerungsteilen versteckt, in Krankenhäusern versteckt. Trotzdem ist das natürlich kein Argument, was rechtfertigen würde, dass Israel mit dieser riesigen Gewalt in Gaza hineingeht. Und offensichtlich ist es ja auch so, dass selbst der amerikanische Präsident Israel nicht aufhalten kann. Benjamin Netanyahu isoliert sein Land auf Jahrzehnte in der Weltbevölkerung. Er hat dann vielleicht am Ende noch die USA als mächtigen Unterstützer. Aber darüber hinaus gibt es ja praktisch kein Land mehr, das diesen Krieg rechtfertigt. Und Netanyahu führt Israel in eine furchtbare Sackgasse. Dass jetzt selbst in Deutschland der deutsche Bundeskanzler gar nicht anders kann, als diesen Krieg im Gazastreifen zu kritisieren und dazu auffordert, den sofort zu beenden, dass es in der Europäischen Union bis hinein in die Europäische Kommission Überlegungen gibt, Israel aus den Handelsabkommen auszuschließen. Das muss man sich mal vorstellen, das wäre ja vor ein paar Jahren undenkbar gewesen. Da hätten alle Sorge davor gehabt, dass sie als Antisemiten dastehen, wenn sie sowas beschließen. Aber Israel liefert jeden Tag jetzt Belege und Beweise dafür, dass das nichts mit Antisemitismus zu tun hat, sondern dass die Welt nicht mehr zusehen will, wie Unschuldige da geopfert werden. Und ich meine, was so ein bisschen verschwindet hinter den schrecklichen Bildern aus Gaza, ist das, was in der Westbank passiert, also in dem besetzten Gebiet, in dem eigentlich mal der Kern eines Palästinenserstaates entstehen sollte. Da wird jetzt der Versuch unternommen, kleine Emirate mit Selbstverwaltung zu bilden, sozusagen unter der Gnade der Israelis, aber damit natürlich auch jede Chance auf den palästinensischen Staat zu zerstören, indem man einfach das Staatsgebiet aufteilt zwischen Siedlern auf der einen Seite und von Israel abhängigen kleinen und Kleinstemiraten, die in der Westbank dann jede Chance auf Staatlichkeit für die Palästinenser kaputt macht. Das ist schon, das alles ein Bruch des Völkerrechts. Über Jahrzehnte ist Seit Jahrzehnten ist klar, was die Weltgemeinschaft eigentlich erwartet. Und Netanyahu ist scheinbar auch das Schicksal der Geiseln egal. Denn ausgerechnet in dem Land, in dem sich die Staatsführung seit Monaten bemüht, die Geiseln frei zu verhandeln, ausgerechnet dort einen Angriff auf die Führerschaft der Hamas zu machen. Ich meine, die Kataris haben die Hamas zu Verhandlungen eingeladen, dort in Katar zu leben, weil die Vereinigten Staaten von Amerika sie darum gebeten haben, damit es einen Ort gibt, an dem man verhandelt. Und ausgerechnet dort jetzt sozusagen einen Anschlag zu machen, das zeigt ja, dass offensichtlich auch das Schicksal der Geiseln der israelischen Regierung völlig egal ist.
Und es scheint auch niemanden zu geben, Sie haben das auch so angerissen vorhin, niemanden zu geben, der Benjamin Netanyahu auch aufhalten kann. Auch trotz dieser ganzen Argumente, dass Israel auf Jahrzehnte hinweg in der internationalen Gemeinschaft isoliert sein wird, dass die Bemühungen um einen Waffenstillstand damit zunichte gemacht werden, das scheint ihn alles nicht aufzuhalten. Welche Folgen hat diese Ausweitung für die Stabilität der gesamten Region jetzt?
Ja, das bleibt einfach ein Brandherd, bei dem es immer möglich ist, dass er aufflammt. Und ich meine, die Kinder der ums Leben gekommenen Mütter und Väter im Gazastreifen, die sind doch die Nachwuchsgenerationen für die nächste Generation von Hamas-Terroristen. Wenn sie in der Westbank erleben, wie dort mit jungen Leuten umgegangen wird, wie die Lebensperspektiven da genommen werden. Auch da, mir sagen junge Palästinenser, was sollen wir denn machen? Unsere Väter und Großväter haben versucht, Krieg gegen Israel zu führen. Da haben wir gemerkt, das geht nicht. Dann haben wir versucht, einen Frieden hinzubekommen. Wir haben Gebiete abgetreten, wir haben einen schweren Grenzzaun akzeptiert, wir haben zusammengearbeitet bei der Suche nach Gewalttätern und am Ende kriegen wir gar nichts. Uns bleibt doch nur entweder auswandern oder in einem Apartheid-Regime leben oder wieder zu den Waffen zu greifen. Das sagen mir junge Palästinenser und ehrlich gesagt, mir fällt schwer darauf, eine gute und überzeugende Antwort zu finden.
Die ganze Folge des World Briefings und wie Gabriel die Rolle der anderen arabischen Staaten in dem Konflikt sieht, das alles auf thepioneer.de. Mittwoch und Donnerstag wird der Berliner Westhafen das Zentrum der deutschen Familienunternehmer. Und ich freue mich, und zwar auf jeden Einzelnen und jede Einzelne dieser tatkräftigen, ideenreichen Menschen. Bei der My Way, so heißt nämlich unser Festival, treffen sich die Traditionsunternehmer, die Gründer, aber eben auch die Nachfolger und Nachfolgerinnen, um sich miteinander auszutauschen. Aber nicht nur untereinander das Gespräch zu suchen, sondern auch mit der neuen Regierung. Das ist wichtig. Vizekanzler Lars Klingbeil kommt vorbei, die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, Thorsten Frey, der neue Kanzleramtsminister und der Digitalminister Carsten Wildberger. Und ich finde es gut, muss ich sagen, dass die neue Regierung so prominent, so zahlreich den Familienunternehmern ihre Aufwartung macht. Die Regierung will verstehen, was die Unternehmer drückt und die Unternehmer wollen verstehen, was die Regierung will. So geht Kommunikation. Die MyWay findet Mittwoch und Donnerstag statt, die ganzen Tage. Die allerletzten Tickets bekommt ihr unter dem Link in den Shownotes. Ich freue mich auf euch. Und da ich ja weiß, dass nicht jeder junge Mensch sich ein solches Ticket leisten kann, habe ich für Studenten und für Studentinnen oder auch für Auszubildende eine Handvoll beiseite gelegt. Also schreibt mir einfach unkompliziert, wer ihr seid und warum euch das interessiert unter g.steingart@mediapioneer.com.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hilft ein Blick an die Wall Street, um das zu verstehen. Denn dort steht für uns schon Anne Schwedt bereit. Einen wunderschönen guten Morgen nach New York. Hallo Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, was erwartet die Anleger in dieser Woche?
Ja, also nach der viel diskutierten Zinssenkung der US-Notenbank letzte Woche werden die Märkte diese Woche besonders aufmerksam hinhören. Fed-Chef Jerome Powell und auch noch weitere Notenbankmitglieder werden nämlich Reden halten und da erhoffen sich die Anleger neue und weitere Einblicke, wie es mit den Zinsen weitergehen könnte. Außerdem gibt es wichtige Wirtschaftsdaten, zum Beispiel am Donnerstag, da wird die endgültige Schätzung vom US-Wirtschaftswachstum zum zweiten Quartal erscheinen. Am Freitag folgt dann noch das Update zu Einkommen, Konsum und dem Core-PCE-Index. Das ist ja das bevorzugte Inflationsmaß der Fed. Anleger achten besonders darauf, ob der Preisauftrieb nachlässt und neue Spielräume für noch weitere Zinssenkungen entstehen. Die Berichtssaison verläuft eher ruhiger, aber mit Micron Technology steht tatsächlich ein Schwergewicht aus der Chipbranche im Fokus. Die Aktie gilt als Indikator für die Stimmung im ganzen Tech-Sektor. Insgesamt also eine Woche im Zeichen der Fed-Kommentare, frischer Konjunkturdaten und Einzelberichte aus dem Tech-Bereich. Die Börse bleibt extrem sensibel für alle Hinweise zur weiteren Zinspolitik und Inflation, Gabor.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
dass man sein Leben lang immer nur das Gleiche macht. Veränderung tut doch so gut. Das dachte sich offenbar auch der Formel 1 Rekordweltmeister Lewis Hamilton.
And now he finds himself alongside Michael Schumacher as top in the record books. The World Championship record is equaled. Lewis Hamilton wins the Turkish Grand Prix and is a seven-time champion of the world.
Hamilton war bis vor kurzem auch privat ein autonah, was ja unter Formel-1-Piloten vorkommen soll. Neuerdings besitzt er aber abseits der Rennstrecke, sagt er, kein einziges Auto mehr. Und zwar wegen seiner ihm jetzt gekommenen Gedanken zum Klimawandel. Der Veganer hat bereits vor einigen Jahren damit begonnen, seinen Klimaabdruck zu verringern. 2019 verkauft er sein Privatjet, ein Bombardier Challenger 605. 2 Jahre später dann seinen legendären violetten Pagani Zonda, das ist ein flaches Rennwagengeschoss mit 760 PS, das sich der Brite 2013 nach eigenen Wünschen in Italien hatte bauen lassen. Nun musste auch eine Shelby Cobra, ein Mustang aus den 60ern, und ein Mercedes SLS AMG die Garage im Hause Hamilton verlassen. Insgesamt waren es 15 Autos, darunter, so viel Bescheidenheit muss sein, auch ein Mini Cooper, alles raus. Nur unter Umweltgesichtspunkten müsste man doch, wenn es wirklich um den CO2-Abdruck und nicht nur um PR geht, die Autos verschrotten und nicht verkaufen. Aber vielleicht ist das auch zu logisch gedacht.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass manchmal das gesungene Wort doch mehr ausdrückt als 1000 gesprochene Worte. Am Wochenende brachte die Sängerin Miley Cyrus ein neues Album heraus, Something Beautiful. Und auf diesem Album hat sie tatsächlich Something Beautiful etwas sehr Schönes geschaffen. Nämlich ein Friedensangebot an ihren Vater Billy Ray Cyrus, den Country-Sänger aus Kentucky, der in den 90ern mit seinem Hit Achy Breaky Heart weltberühmt wurde. Über die Jahre waren Vater und Tochter eng verbunden, so soll's ja sein, aber eben auch oft voneinander entfremdet. Sie stritten. Und zwar stritten sie über ihre Karriere, ihren Drogenkonsum und seine Scheidung von ihrer Mama. Und sie fanden dennoch immer wieder zusammen, auch musikalisch. Wish you may and wish you might. Don't you worry, hold on tight. I promise you there will come a day. Butterfly, fly. Also jetzt ihr definitives und auch öffentlich zelebriertes Friedensangebot an ihn in Form eines Songs. Secrets, so heißt der Song, und mit der Veröffentlichung bedankte sich Miley Cyrus auf Instagram bei ihren Mitstreitern, denn am Track wirkten auch Musiker von Fleetwood Mac mit. Der Sound der 70er klingt hier durch, unverkennbar, Love, Peace and Dreams. Ich wünsche uns allen einen verträumten Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.